Willkommen zurück zum Schnell, einfach, gesund Podcast mit dem Martin Krowicki und mir, Joshua Hübner. Wir haben heute ein Thema, was eigentlich auch für fast jeden relevant ist, und zwar, wie man wirklich seinen eigenen Haushalt so gesundheitsoptimiert gestalten kann wie möglich. Was gibt's alles für Tools, von günstig bis teuer, von aufwendig bis ganz einfach, die man anwenden kann, um wirklich hier auch in seinem eigenen Haus, da wo man ja auch stundenlang jeden Tag verbringt, nochmal mehr zu optimieren, um mehr Lebensenergie zu kultivieren, mehr Gesundheit, um seine Symptome zu lindern und so weiter und so fort. Und das passend mit dem Martin, der sich tatsächlich gerade sein eigenes Haus einrichtet, ist ja eigentlich auch irgendwie eine schöne Erfahrung ist.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
So ist das. Und gerade im Gesundheitsbereich ist einfach, du denkst automatisch drüber nach, was passiert hier, was brauchst du ein, was ist mit der Technik, wie wirkt es dann später auf meinen Körper, das ist super spannend. Und natürlich auch eine anstrengende Phase, wenn alles noch nicht so klappt, wie man das will im Haus, aber dann so langfristig gedacht, in Haus oder Wohnung hast du ganz viele Hebel. Und das, was wir jetzt hier einfach reingeben können, ist, denke ich, ein Mix aus Technik und auch möglichst natürlichen Sachen. Und mir wird immer mehr bewusst, es gibt viel Technik, um Natur zu simulieren. Aber wir können natürlich auch natürliche Dinge nutzen, um sie in die eigenen vier Wände zu holen.
Ich muss sagen, für mich war das oder ist es schon länger so ein Traum, tatsächlich irgendwann mal ein eigenes Haus zu besitzen, was richtig optimiert ist. Also ich bin ja auch ein Mensch, ich reagiere mega sensibel auf verschiedenste Dinge. Und einfach mal wirklich so ein Safe Space zu haben, wo du reingehst und weißt, ist einfach alles auf deine Gesundheit ausgelegt. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich das mal realisieren kann.
Ja, das wäre auch noch so ein Lifetime-Goal. Also jetzt, das Haus, was wir gerade haben, das ist schön und alles gut bedacht, aber es hatte schon eine gewisse Grundsubstanz, die wir einfach ausgebaut haben. Aber wenn du so von null auf ein Haus bauen kannst, in einer Umgebung, wo du alles bestimmen kannst und alles optimieren kannst und alles perfekt machen kannst, und so eine natürliche Hülle wie möglich mit ganz viel Holz und allem möglichen, ich kann das total fühlen, was du sagst, das wäre echt ein Tempel. Und das wäre ganz anders, als die meisten Leute wahrscheinlich heutzutage bauen. Das hätte nicht viel mit Smart Home zu tun.
Ja. Ich weiß nicht, hast du Ben Greenfield so ein bisschen mitverfolgt, der ja auch so sein eigenes Haus jetzt gerade entwickelt hat oder baut?
Ganz wenig.
Okay.
Dann kannst du erstmal so vom Optimum einfach mal ein paar Dinge ausknallen, die dir da hängen geblieben sind, wie er es macht.
Und Ben?
Ja.
Naja, das sind ja, also soweit ich das mitbekomme, auch wirklich alle Wände irgendwie im EMF abgeschirmt, und er hat natürlich einen riesen Wasserfilter im Haus installiert, dass wirklich jeder Tropfen Wasser, der irgendwo auch aus der Toilette kommt, irgendwie gefiltert ist. Also wirklich jede Kleinigkeit durchdacht, aber dann halt auch viele Biohacking-Tools eingebaut, von Infrarotsauna über hyperbare Sauerstoffkammer und allem Möglichen. Ja. Das kann man natürlich machen, wenn man das Budget hat. Das ist schon geil.
Ja, auch so ein extra, so wie mit hypobarer Sauerstoffkammer, und da gibt's ja noch viel mehr Möglichkeiten, sowas zu haben. Andere haben dann einen Billardraum und hast dann einfach so alle möglichen Tools, das wäre schon geil.
Und halt auch ein eigenes Gym. Das ist schon auch geil.
Das habe ich heute Morgen auch erst recherchiert. Ich habe heute mich kurz eine halbe Stunde verloren in der Recherche von Calisthenics Parks für den eigenen Garten. Und es ist ja wie immer im Leben, es gibt einen Anfang und es gibt kein Ende gefühlt. Das ist noch so der nächste Traum, aber Schritt für Schritt.
Was waren denn jetzt so die ersten Dinge, die du umgesetzt hast, also wenn du dich mit deinem neuen Haus beschäftigt hast, hast du überlegt, wie möchte ich da gesundheitsoptimiert leben? Was sind die ersten Dinge gewesen, die dir eingefallen sind?
Das erste ist natürlich, wir haben einfach ein Haus umgebaut, und wenn du die Grundsubstanz bedenkst und schon hast, einfach von da an zu überlegen, wenn du jetzt noch Räume kreierst, Räume umbaust und so, was ist denn da für die Gesamtwirkung wichtig? Ne? Also auch einfach das, was wir dann sehen und fühlen können an Möbeln oder an Wänden, ich mache es gleich konkreter, das hat ja einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Und wir sind von vornherein reingegangen, dass wir bei so viel wie möglich Materialien, ne, das ging nicht dadurch, dass wir ein Haus gekauft haben, was schon da war, ging nicht alles zu 100% zu beeinflussen, aber das, was wir beeinflussen konnten, haben wir so gut es geht in Naturmaterialien gemacht und in hochwertigem Holz dann einfach gemacht. Und jetzt ist der Stand, wo das größtenteils fertig ist. Wir haben Holzbalken eingezogen, wir haben wirklich einen schönen Holzparkettboden und alles sowas. Das ist jetzt in allererster Linie, denkt man da vielleicht gar nicht an Gesundheit, aber für mich ist das, ich merke das jetzt, du kommst in das Haus und es riecht halt einfach nach Holz. Und es macht Wohlbefinden und die Formen und Linien und das, was mein Auge wahrnimmt jetzt in dem Haus an hölzernen Strukturen und so, das beruhigt mich ungeheim, das schafft eine enorme innere Ruhe und da fängt es für mich dann eben schon an, weil wir eben heutzutage viel Plastik verwenden, viel Metall, viel wird gefliest, viel wird so einfach wie möglich gehandhabt, Beton, so, ich finde einfach, das hat nicht so eine Energie wie Holz.
Ja, also ich denke, es sind einmal tatsächlich ätherische Öle im Holz, die eine Wirkung haben. Und dann auf der anderen Seite, wenn du das andere Extrem hast, diese ganzen Billigmöbel jetzt von Ikea, sind häufig mit bestimmten Flammschutzmitteln eingestrichen. Das ist ja sinnvoll, es sorgt halt einfach dafür, dass es nicht brennen kann. Aber die bestehen halt zum großen Teil aus Bromiden. Bromide waren früher tatsächlich ein Medikament, was man genutzt hat, um sich runterzufahren, zum Entspannen. Und tatsächlich ist es so, dass wir aber heutzutage auch krass mit Bromiden belastet sind, vor allem durch Flammschutzmittel. Ja, und deswegen ist echt die Qualität von Möbeln, von dem Holz, von dem Material, was man nutzt hier, ganz, ganz wichtig. Ja. Übrigens, was Bromide sehr gut ausleiten kann, ist Jod. Die konkurrieren um den gleichen Rezeptor. Wenn wir viel Jod einnehmen, dann werden die quasi aus dem Körper ausgespült, Stück für Stück.
Es macht trotzdem Sinn, dass ich jetzt auch nochmal Jod lade, weil das ist schon der springende Punkt. Ne? Also wir können jetzt sagen, wie kannst du es so optimal machen wie möglich. Aber ganz ehrlich, ich habe hier auch nicht alles optimal hingekriegt. Ne? Und hier wurde natürlich mit Farben gearbeitet, hier wurde mit Lacken gearbeitet, hier wurde mit Fliesenkleber gearbeitet. Das ist alles auch so, was am Ende ja auch in der Luft dann präsent ist. Ne? Und das hast du, bevor das Holz kam, hast du das wahrgenommen. Und das ist einfach was, das ist in der Luft, das wird auch noch eine Zeit lang, ich sag mal, ausdünsten und arbeiten. Und auch wenn jetzt hier dann noch eine Couch reinkommt und so, die ist noch nicht da. Das hat alles eine gewisse Chemie dann auch, ne? Und ist jetzt keine Naturcouch irgendwie aus Moos oder Naturcouch. Und deswegen, das erste, was wir gemacht haben, und ich war froh, dass ich das auch schon hatte aus der Wohnung, die wir vorher hatten, ist ein Luftfilter. Das heißt, hier läuft jetzt einfach 24 Stunden am Tag ein Luftfilter durch. Und tatsächlich so die ersten Tage, der zeigt ja auch an, wie ist die Luftqualität. Die ersten Tage war der fast nur auf orange-rot. Ne? Und es wird immer besser, dass der teilweise jetzt nur noch auf dem blauen Modus läuft. Und die Luftqualität hier einfach mit der Zeit deutlich besser wird, weil der einfach auch einen guten Umsatz hat. Ne? Und es wird einmal jetzt konstant irgendwo trotzdem was, wie nennen wir das denn, ausgedünstet an Chemikalien und Giftstoffen. Es ist einfach so in der Farbe, die wir auf die Wände machen, in den Möbeln, das ist überall. Ne? Und das macht schon Sinn, das zu haben. Das ist für mich einer so der größten Hacks und Möglichkeiten, die man mit hat. Gerade wenn man auch jetzt neu eingerichtet hat.
Was hast du da für einen Luftfilter und gibt es große Qualitätsunterschiede? Hast du dich damit mal auseinandergesetzt?
Ich hatte mich damit auseinandergesetzt, allerdings 3 Jahre her. Es ist ein HEPA-Luftfilter. Das heißt, die Membranen sind da so gestaltet, dass die feinsten Moleküle mit rauslesen kann. Und bei dem Luftfilter, den ich habe, der ist von, ich glaube, der heißt Air Doctor. Da haben wir jetzt auch keine Partnerschaft oder so. Oder Amazing Air, das ist so eine Firma. Und der hat einen guten HEPA-Luftfilter drin und kann die Luft auch noch ionisieren. Also
mit ja. Das hatte ich nämlich auch mal überlegt, ob ich mir einen zulege. Einfach auch fürs Schlafzimmer und so. Ich glaube schon, dass das nochmal einen kleinen Unterschied machen könnte.
Ich denke auf jeden Fall, ja.
Und also gerade auch, wenn man in der Stadt lebt, so wie ich.
Ja, und der nimmt halt auch gröbere Sachen raus. Ne? Also das siehst du ja. Du siehst ja in dem feineren Filterelement, da siehst du erst nach längerer Zeit was. Das verträgt, das wird grau, das sieht wirklich ekelhaft aus, wenn was in der Luft ist. Das grobe Filterelement vorne nimmt auch so Staub und bei uns natürlich auch die Katzenhaare aus der Luft. Und auch das senkt ja schon die Belastung, weil auch die groben Sachen atmen wir ein, die fliegen hier rum. Ne? Also dieser ganze Staub, der so durch die Wohnung fliegt, der wird insgesamt weniger. Also du musst auch weniger Staub wischen, das ist eine Arbeitserfahrung.
Bei wem würdest du jetzt sagen, macht ein Luftfilter wirklich unbedingt Sinn? Wer braucht sowas?
Wenn du das Wort unbedingt verwendest, also dringlich wäre es, wenn jemand neu gebaut hat, neu gestrichen hat, neue Möbel hat. Und sinnvoll finde ich es für jeden, weil alle Möbel, die wir so haben, in der Regel tatsächlich auch nachweislich Giftstoffe verschiedenster Art dann eben auch in die Luft dann mit abgeben.
Ja, ich glaube auch besonders wichtig bei Menschen, die in einem Büro arbeiten, wo viel gedruckt wird oder selber vielleicht auch daheim in ihrem Büro viel drucken. Der Feinstaub, der von Druckern ausgeht, ist auch wirklich sehr gesundheitsschädlich. Ich habe jetzt vor kurzem eine Studie gesehen, also dass tatsächlich auch der IQ dadurch gelindert wird. Und dann natürlich noch so bekannte Sachen wie einfach, dass das Krebsrisiko steigt und vieles mehr und auch die Lungenqualität abnimmt.
Also der Drucker ist wirklich die große Giftschleuder. Gut, dass du das sagst. Das ist echt wichtig zu beachten. Also deswegen, wir haben gar keinen Drucker mehr. Man braucht den ja zum Glück auch immer weniger. Aber wer einen hat oder auch wirklich nach Sachen drucken muss, da sehr vorsichtig.
Und habt ihr jetzt bei den Farben, also wie ihr die Wände gestrichen habt, irgendwas beachtet?
Tatsächlich nicht. Das war einfach durch die ganze Situation hier und den Zugang auch zu Baumaterialien hier. Wir sind ja recht ländlich und auf die Bauweite angewiesen. Das hatten wir leider überhaupt nicht im Griff, aber das wäre einfach sowas, ne, wenn wir am Anfang über das Traum-Biohacking-Haus gesprochen haben, das wäre was, das würde ich ab dann unbedingt bedenken. Ne. Ich sage mal, bevor wir vielleicht noch so die besonderen Sachen sagen, die Herausforderungen sind halt immer, gerade heutzutage, wenn du baust oder umbaust, ausbaust, ist halt auch bei der Technik, dass alles irgendwie smarte Lösungen hat. Also das selbst, also wir haben hier eine Luft-Luft-Wärmepumpe und selbst dieses Gerät hat einen Bluetooth, dieses Gerät will sich mit dem WLAN verbinden, dieses Gerät soll Smart Home sein, dass du es übers Handy steuern kannst. Das Absurdeste ist, dass der Wassertechniker, das wusste ich auch nicht, der hat uns eine Brücke eingebaut, wo du vom Wasserhahn auf den Geschirrspüler umstellen kannst und das funktioniert mit Bluetooth.
Wie crazy ist das denn?
Krass. Ich habe mir so einen kleinen Knopf auf die Spüle gelegt und den muss ich immer drücken, wenn ich den Geschirrspüler anmache. Und ich weiß nicht, ob das hier verpflichtend ist, ob das irgendwie so sein muss jetzt. Ich war total entsetzt, weil ich mir dachte, wieso machen wir Menschen sowas? Warum ist das sinnvoll? Man kann das ja an Wasserhahn auch anbauen, diesen Umschalter, so war das früher mal. Aber völlig egal, worauf ich hinaus will, es wird halt immer mehr Smart Home. Und viele Dinge habe ich gar nicht erwartet. Also ich habe nicht erwartet und kommen sehen, dass die Heizung, die Heizkörper, die wir hier haben, auch sich gerne mit dem WLAN verbinden möchten und Bluetooth möchten. Und das ist ja alles irgendwo Elektrosmog, der entsteht. Das finde ich jetzt für die nächste Zeit die größte Herausforderung, da sich vorher drüber Gedanken zu machen. Das waren einfach so ein paar Dinge, die ich nicht beachtet habe, die jetzt nun mal einfach da sind. Aber das kann ich auch alles ausknipsen, zum Glück.
Ja, das sind so Kleinigkeiten, die sich alle addieren und halt dann doch einen Effekt haben können. Sollte aber halt auch nie irgendwie mit Angst da jetzt rangehen.
Ja.
Sondern einfach gucken, hey, wie könnte ich hier und da was optimieren? Finde ich ganz wichtig, so wenn sich mit dem Thema Giftstoff jetzt auch im eigenen Haus auseinandersetzt. Nicht irgendwie dann durchlaufen, oh Gott, hier ist noch Mikroplastik und da ist Elektrosmog und Bromide und so, sondern einfach gelassen mal schauen, wo kann ich was optimieren? Ich denke, das ist eine richtige Einstellung und die zeigst du ja auch.
Ja, es ist alles mit Shungit zugepflastert hier.
Geil.
Also, was ich schon mache, ist halt, wenn man die Partnerschaft mit Bio and Meta steht, Shungit ist zum Beispiel hier auf dem, aktuell ist es noch WLAN, weil ich gerade noch über die Luft WLAN beziehe, wir haben noch keinen festen Anschluss und da packe ich dann quasi den Shungit auch mit drauf, ich habe natürlich einen selber dran, das sind so Sachen, die haben wir in der Hand und was ich auch mache, ist abends, also für die Nacht und ja, das ist die Kugel von, ja, die ist gut, Martin hat die
Kugel. Ja. Pyramide hat sowas Alchemistenmäßiges, die Kugel ist trotzdem cool.
Also für die Podcast-Zuhörer, das ist eine große, ja, wie so eine Kugelstoßkugel von Beyond Matter. Ne? Joshua sagt doch vielleicht nochmal kurz dazu, warum wir das haben.
Also Beyond Matter an sich verwendet eine Technologie auf Basis von Shungit und verschiedenen energetischen Optimierungsverfahren, die dazu beiträgt, dass Elektrosmog einfach harmonisiert wird. Klassischerweise macht Shungit tatsächlich physikalisch das, dass es Elektrosmog aufsaugt. Das ist ganz interessant und auch gut dokumentiert. In dem Fall ist es so, dass es quasi transformiert wird. Die genauen Mechanismen dahinter sind, glaube ich, für den Normalo schwer zu erklären wie mich. Aber also tatsächlich zeigen die randomisierten Kontrollstudien recht gute Effekte auf verschiedenste Parameter, also auch wirklich Placebo kontrolliert, wie Herzratenvariabilität, also wie das Nervensystem sich auch regulieren kann und so weiter und so fort. Wir haben alle sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Von denen gibt es verschiedene Produkte. Es gibt halt so Alltagsprodukte wie Anhänger, die man sich mit sich rumträgt, um sich einfach vor diffusem Elektrosmog von außen zu schützen. Es gibt aber auch Chips, die man an mobile Endgeräte wie Handy, Laptop oder WLAN-Router machen kann. Und dann gibt es eben für die die es wirklich komplett optimieren wollen, auch noch so für den Haushalt so Artikel wie diese Kugel oder eine Pyramide sich hinstellen kann, die quasi einen größeren Radius haben, um hier sich auch nochmal ein bisschen von außen zu schützen. Das als kleiner Überblick.
Ja, also es gibt die Studien dazu, das hast du angesprochen, die sind auch auf der Webseite einsehbar. Das hat mir auch Vertrauen geschenkt. Ne? Da warst du für mich der Augenöffner, was schon Gita angeht. Und ich habe das jetzt einmal ausprobiert und ich kann sagen, ich habe schon ein gutes Gefühl damit. Ich glaube, sowas kann man ganz schwer an Worte bringen. Ne? Ich habe einfach ein gutes Gefühl damit. Es fühlt sich für mich weniger druckhaft an, in so einer Umgebung zu sein, wo überall WLAN und Bluetooth und Co. an ist, auch im Auto. Also ich höre einfach immer den Druck. Ich merke das so im Kopf einfach. Wenn viel Elektrosmog ist, habe ich so das Gefühl, da entsteht einfach Druck. Und das habe ich quasi mit schon geht weniger. Und das ist einfach so eine subjektive Wahrnehmung. Und das ist das, was wir nach draußen geben können. Deswegen empfehlen wir es auch. Und Team hat jeder irgendwo, ja, glaube ich, gute Erfahrungen damit gesammelt.
Ganz kurze Unterbrechung. Wir werden häufig gefragt, ob wir denn spezifische Produktempfehlungen für zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, für Biohacking-Tools, für Filteranlagen oder andere Dinge haben. Und tatsächlich haben wir auf unserer Webseite unter www.schnelleinfachgesund.de/Empfehlungen eine eigene Liste mit unseren besten Produktempfehlungen inklusive Rabattcodes, um auch gleich auf den Einkauf zu sparen. www.schnelleinfachgesund.de/Empfehlungen. Dort findest du die Liste oder einfach unten in den Shownotes auf den Link klicken und weiter geht's mit der Episode.
Also was man zum Beispiel in einer Studie gemacht hat, man hat Leute in ein Elektroauto gesetzt und Elektroautos sind oder generell moderne Autos mit viel Technik sind tatsächlich richtige Elektrosmogpanzer. Ist einfach daraus resultiert, dass sie natürlich viele eigene digitale Tools haben, die alle mit WLAN und Bluetooth arbeiten. Aber dadurch, dass es halt auch ein halber verreizter Käfig ist, wird die Strahlung innen immer wieder reflektiert und eine Person trifft das einfach wesentlich stärker. Was man dann in einer Studie gemacht hat, man hat die Leute in so ein Auto gesetzt und hat HRV gemessen und hat verschiedene Stressparameter wie auch Speichelcortisol gemessen, also ein Stresshormon. Man hat festgestellt, okay, wenn die Leute jetzt einfach nur ein Placebo mit dem Auto haben, also so Autoplatten, die aussehen, als wären es echte Shungit-Steine, dann tut sich nichts, beziehungsweise die Stressparameter gehen extrem in die Höhe. Also so stark, dass man normalerweise wäre das nicht mal legal, Menschen sowas anzutun in Studien. Die Ethikkommission würde einfach sagen, das darf man nicht. Müsste man jemanden schon krass auf die Schnauze hauen. Und dann hat man eben den Leuten in die Autos so Autoplatten mit diesem strukturoptimierten Shungit gegeben und hat festgestellt, dass die Stressparameter nicht angestiegen sind, sondern sogar sich verbessert haben. Das mal so als ein greifbares Studiendesign, um zu sehen, was diese Produkte wirklich können, finde ich immer wieder erstaunlich. Und ich hoffe auch, dass sie in Zukunft da noch weitere Wissenschaft dazu betreiben. Genau, wenn dich das Thema Elektrosmog und eben Beyond Matter interessiert, findest du auch in der Podcast-Beschreibung noch weiterführende Informationen und Links dazu. Haben wir, glaube ich, auch in anderen Episoden schon viel dazu gesagt. Ist auf jeden Fall eine Facette, die sollte man in seinem Alltag nicht ignorieren und mit angehen, wenn es schon so einfache Möglichkeiten gibt.
Ja, das ist schon echt beeindruckend, was dann auch dann dahinter steckt. Und genau, alles in den Shownotes. Und Thema Elektrosmog ist halt einfach, du kannst vieles nicht wieder loswerden, deswegen ist Shungit eine ganz gute Möglichkeit. Und halt für die Nacht eben finde ich ganz gut, dann auch so viel wie möglich einfach abzuschalten und das WLAN nachts auszumachen, wenn man den WLAN nutzt. Ja, am besten ist natürlich auch eine LAN-Verbindung und auch alles Mögliche an Bluetooth-Verbrauchern nachts auszuschalten. Das macht für mich dann trotzdem schon einen guten, großen Unterschied und auch fühlt sich besser an.
Wollen wir mal zum nächsten großen Thema übergehen? Ich denke, das ist Lichtoptimierung im eigenen Haushalt.
Ja, also das ist ein Riesenthema, auch natürlich eins, was das ganze Haus durchflutet, ganz logisch. Und hier, ich finde einfach, die Grundproblematik, vielleicht wiederholen wir es nochmal kurz, die Grundproblematik bei Licht ist einfach, dass wir es ja vorwiegend dann auch abends einsetzen, um einfach auch, ja, weiter wach sein zu können. Weil wenn wir das nicht tun würden, würden wir nichts sehen, würden wir dann langsam müde sein oder wir bräuchten irgendwo ein Lagerfeuer. Und was wir eben machen, ist dann künstliche Lichtquellen uns erschaffen. Und das fühlt sich für uns richtig an, weil wir wach sein wollen, weil wir natürlich noch Dinge tun wollen. Aber für unseren Organismus ist das natürlich immer so ein kleines Ärgernis, weil unsere Biochemie fragt sich, warum ist jetzt hier überall Licht? Warum ist jetzt hier überall, vor allem wenn LED an ist und irgendwelches Kunstlicht, wieso kommt da so viel intensives Licht? Also vor allem auch der blaue Lichtanteil, der ist ja sehr intensiv. Wenn der auf unsere Netzhaut trifft, dann wird im Hintergrund die Kette angestoßen über verschiedene Hirnbereiche, dann, dass wir eben vermehrt eher Cortisol ausschütten oder den Cortisolstoffwechsel erhöht lassen. Das heißt, als Gegenspieler zu Melatonin würden wir abends nicht so gut müde werden. Also das ist immer so ein Trigger, ganz einfach gesagt, dass wir wach bleiben. Und das merken, denke ich, viele auch. Und deswegen, das hast du in einer der letzten Podcast-Episoden gesagt, deswegen verändern auch viele ihren Chronozyklus, weil sie einfach irgendwo am Bildschirm hängen oder Kunstlicht haben. Und viel weiter würde ich das gar nicht ausschweifen. Ich glaube, die Strategien sind einfach, da die richtige Lichttechnik zu nutzen und B, einfach auch nicht alles zu durchfluten mit Licht. Und C, dann vielleicht auch noch, ich habe es bei dir gesehen, Joshua, du hast auch gerade so eine Blaulichtblockerbrille auf, auch um dich vom Bildschirmlicht zu schützen. Diese Blaulichtblockerbrillen, die wir immer wieder predigen. Also das sind so die Haupttools. Vielleicht, Joshua, magst du mal teilen, was für dich so da jetzt am wichtigsten geworden ist im Bereich der Lichttechnik?
Also ja, tatsächlich die Blaulichtfilterbrillen, da bin ich wirklich super konsequent. Das ist auch, also meine Erfahrung ist, wenn man die regelmäßig nutzt, innerhalb von ein paar Wochen geht's gar nicht mehr ohne. Wenn ich jetzt einfach so ohne Brille lange Zeit am Computer arbeite, im Bildschirm schaue oder am Handy bin, kriege ich Augenschmerzen. Am Ende des Tages tun meine Augen wirklich weh, die Tränen richtig. Und mit den Brillen habe ich das Problem gar nicht. Also das zeigt schon, wie, da kann man sich mal wieder bewusst machen, wie schädlich tatsächlich diese unnatürlichen Lichtfelder sind. Mhm. Ich habe dann quasi für morgens bis nachmittags eine sehr leichte Blaulichtfilterbrille. Und wenn es dann an Abend geht, habe ich auch eine stärkere, um hier nochmal das rauszufiltern. Also gerade nach Sonnenuntergang habe ich echt einfach die starke Lichtbrille auf oder Lichtschutzbrille auf. Und das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Vielleicht, und ja. Dann auch von der Lampe, ja, Entschuldigung,
richtig.
Was wolltest du sagen?
Um nochmal zu unterstreichen, du machst das ja nur, weil du in einer künstlichen Lichtumgebung bist, weil du auf den PC guckst oder zwischendrin auch aufs Handy, ne, und weil abends vielleicht einfach noch Lichtquellen an sind. Sonst, denke ich mal, würdest du einfach diese Brille gar nicht tragen, also wir würden nicht damit draußen jetzt zum Beispiel rumlaufen, wenn irgendwo die Sonne scheint oder so. Nur nochmal zur Vollständigkeit.
Genau, ja, also wenn ich auf den Balkon gehe, dann setze ich die ab und genieße das Tageslicht und das Sonnenlicht. Und der zweite Punkt ist halt auch wirklich hochwertige Lampen zu benutzen. Flackerfreie Lampen. Also wir haben ja heutzutage eigentlich fast nur LEDs und LEDs sind stromsparend, das ist gut, aber warum sind sie stromsparend? Weil sie sich eigentlich einfach ganz schnell ein- und ausschalten. So schnell, dass es mit dem menschlichen Auge gar nicht wahrgenommen werden kann. Wenn man aber zum Beispiel mal sein Handy nimmt und man richtet das auf so eine klassische Lampe, dann sieht man, hey, es flackert ja ziemlich krass, weil das Handy halt eine geringere Framerate hat, dann kann man das erkennen. Und nur weil wir das erstmal so in unserem jetzt in unserem Alltag nicht wahrnehmen, wenn der Lampe flackert, heißt das aber nicht, dass unser Nervensystem das nicht wahrnimmt. Und dieses Flackern kann schon sehr intensiv sein und uns auch einfach immer so ein bisschen triggern und unser Nervensystem leicht überstimulieren. Da habe ich auf Lampen gesetzt, jetzt hier auch die von Lichtblock, die eben flackerfreie Technologie benutzen. Tut mir sehr, sehr gut. Oder ich habe tatsächlich eine Lampe im Haus, da habe ich noch alte Glühbirnen eingebaut.
Ja.
Als ich in meine Wohnung eingezogen bin, war die schon drinnen. Das ist quasi so eine Schreibtischlampe auf meinem Küchentisch. Und da war noch eine alte Glühbirne drinnen. Und die ist irgendwann auch kaputt gegangen. Aber ich habe gedacht, hey, warum ersetze ich die nicht einfach wieder mit einer alten Glühbirne? Da hieß es ja immer, die sind irgendwie verboten. Sind sie aber gar nicht. Die werden halt einfach nur nicht offiziell empfohlen. Kannst du beim Internet einfach bestellen. Und das ist irgendwie auch nochmal ein anderes Licht, das ist wesentlich angenehmer. Es flackert nicht, verbraucht halt nur mehr Strom.
Ja, ich kann mich auch erinnern, ich hatte mal eine Großbestellung gemacht bei eBay, einfach mit Glühbirnen. Das hat sich so retro an.
Ja.
Weil im Endeffekt eine Glühbirne, die Technik ist ja meines Verständnisses nach einfach ein Metallfaden oder irgendwas, was halt einfach glüht. Und das ist ja für mich eher näher am Feuer, sagen wir mal so, als jetzt eben diese LED und dieses Flackern. Das ist so in meiner einfachen Verständniswelt der Vorteil einer Glühbirne. Deswegen macht es Sinn, da noch drauf zurückzugreifen. Ja, vor allem gerade auch in so Bereichen jetzt, wo du das Licht auch mal nur kurz anhast, vielleicht im Badezimmer oder so, gerade wenn du dann, vielleicht musst du doch nochmal auf Toilette, da sind natürlich die Ringlichter von, oder die Lichter von Lichtblock mega Aber so eine Glühbirne dann irgendwo.
Du meinst diese Bewegungsmilde?
Diese kleinen, genau, Amico heißen die nach.
Ja.
Die sind dann natürlich mega. Aber so wenn du kurz mal noch irgendwo das Licht anmachst, dann kannst du schon noch eine Glühbirne nehmen. Das finde ich jetzt auch nicht unökologisch.
Also diese bewegungsgesteuerten Rotlichter finde ich auch klasse. Benutze ich auch sehr, sehr viel. Auch so Kleinigkeiten.
Also die haben wir ja auch überall. Also die sind in der Küche, wenn ich mir abends nochmal ein Wasser hole neben dem Wasserfilter. Die sind im Badezimmer. Und da ist einfach das Schöne, sobald du in den Raum gehst, gehen die an und dann hast du quasi sanftes rotes Licht. Und das ist schön, das fühlt sich auch einfach gemütlich an. Das würde ich auch empfehlen. Die kannst du mittlerweile auch in die Steckdose machen. Und die gibt's aber auch mit, dass man die quasi per USB dann immer laden kann. Und dann kann man sich die überall im Haus ranpflastern, wenn man das will. Und ich finde es für Kinder, wer Kinder hat von unseren Zuhörern, ich finde es gruselig, wenn man seinem Kind so ein blaues Nachtlicht irgendwo hinstellt. Das sind natürlich meistens irgendwelche süßen Tierenfiguren, die dann Nachtlicht machen. Aber ich würde empfehlen, da irgendwie das Rotlicht von Lichtblock, dieses kleine Amico-Licht, weil das ist dann viel angenehmer, dass das Kind auch besser schlafen kann. Das betone ich immer auch nochmal.
Wenn du dich für das Thema ganzheitliche Gesundheit, Lebensenergie und persönliche Weiterentwicklung interessierst, dann profitierst du wahrscheinlich auch von unserem kostenlosen Mitgliederbereich. Bei der Anmeldung zu unserem kostenfreien Newsletter erhältst du Zugriff auf nützliche Informationen mit einem Wert von über 400 Euro. Du erhältst E-Books wie das Neurodermitis-Protokoll, das Abnehm-Protokoll oder 101 schnelle und einfache Gesundheitstipps. Du erhältst außerdem Zugriff auf fast 30 Videokurse zu verschiedenen Themen wie Arthrose, Nährstoffe, Allergien oder Immunsystemregulation. Und zusätzlich versenden wir wöchentlich nützliche exklusive Gesundheitstipps und Angebote direkt an dein E-Mail-Fach. Über 10.000 Menschen nutzen unseren Mitgliederbereich schon und wenn du auch ein Teil davon sein möchtest, dann trage dich jetzt unter dem Link in den Shownotes ein oder unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter. Und weiter geht's mit der Episode.
Für mich war in den letzten Monaten, also das ist eine krasse Umstellung in meiner Art zu arbeiten. Also ich habe ja jahrelang hauptsächlich als Personal Trainer gearbeitet und da ist man halt körperlich ziemlich aktiv. Mhm. Und inzwischen habe ich halt super viel sitzende Tätigkeit. Und das war erstmal eine Umstellung, wo ich auch wirklich lernen musste, wie kann ich gerade meinen Alltag und auch meinen Arbeitsplatz jetzt so strukturieren, dass ich das lange Zeit machen kann, ohne gesundheitlich drunter zu leiden. Eine Sache, die mir da wirklich irgendwie bewusst geworden ist, ist wirklich so simpel, ist die Position des eigenen Bildschirms. Ja, klassischerweise, wenn man so einen Laptop hat oder so, schaut man halt immer nach unten. Und es ist jeden Cent wert, irgendwie daran zu investieren, dass der Bildschirm auf Kopfhöhe ist, beziehungsweise sogar ein bisschen drüber, so dass du nach oben schauen musst. Denn sobald wir nach unten schauen, macht uns das leicht müde. Sobald wir nach oben schauen, aktiviert es unser Nervensystem und sorgt für mehr Aufmerksamkeit. Also gerade wer Tätigkeiten im Computer hat, die einfach sehr viel Konzentration brauchen, da ist es super, ein bisschen sogar über Augenhöhe den Bildschirm zu platzieren und so das Genick zu entlasten, für eine gute Körperhaltung zu sorgen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie machst du das? Achtest du darauf?
Das ist ganz spannend. Ich habe ja 7 Jahre meines Lebens im betrieblichen Gesundheitsmanagement gearbeitet und da war natürlich Ergonomie, Bildschirmplatz, Ergonomie, das war ein Dauerthema. Und das ist natürlich jetzt auch schon wieder ein Stückchen her, aber ich meine mich zu erinnern, dass man es da so geschult hat, dass die obere Bildschirmkante noch unter den Augen ist, für eine natürliche Nackenposition. Aber dann guckst du trotzdem leicht nach unten. So die Perspektive, die du jetzt hast, war vorwiegend natürlich auch darauf bezogen, wie sieht es denn fürs Nervensystem auch auf? Was bedeutet das für die Augenposition? Ja, und ich habe mich jetzt auch immer dran gehalten, dass so meine Augen auf der oberen Linie des Bildschirms sind. Aber eventuell würde ich jetzt auch immer mal versuchen, wie ist es denn, wenn ich wirklich so vielleicht das obere Drittel vom Bildschirm oder vielleicht sogar die Mitte auf direkt Augenhöhe habe? Vielleicht ist das viel natürlicher, weil wir Menschen begegnen uns ja meist auch auf Augenhöhe. Und es ist einfach mal interessant rauszufinden jetzt. Das kann vielleicht auch jeder mal fragen, wie geht's einem? Was macht es mit dem Nacken? Aber was macht es auch mit dem gefühlten Energielevel? Ich glaube auch, dass das wie immer relativ individuell. Ja, aber auf keinen Fall Laptop und so, wie du gesagt hast. Ich würde nicht mehr am Laptop arbeiten wollen. Das ist einfach von der gesamten Körperposition einfach ganz furchtbar.
Mhm. Das ist eigentlich krass jetzt. Unterhalte ich mich ja voll mit einem Experten. Wenn du 7 Jahre lang hier Gesundheitsmanagement gemacht hast,
Also das war ein.
Was hast du da noch für Standardtipps gegeben?
Also tatsächlich die Arbeitsplatzergonomie, die ist halt einfach sehr, also man misst halt am Körper alles aus, dass zum Beispiel die Arme, dass du, wenn du die Arme auf dem Schreibtisch ablegst, dass du so einen rechten Winkel hast im Ellbogen und sind überall Winkel und Maßzahlen angegeben, wie der Stand zum Fenster auch ist, also dass du nicht direkt, ich glaube, es war so, du sollst nicht direkt zum Fenster rausgucken, weil du dann natürlich immer die Augen auch zukneifst, wenn zu viel Tageslicht kommt. Ich glaube, es war so, dass du eher seitlich zum Fenster sitzen musst. Aber da ist jetzt gerade ich glaube drin, weil mein Gehirn kann schnell vergessen. Und ich habe die ganzen Details eines Arbeitsplatzes gar nicht mehr so im Kopf. Aber es sind einfach Sachen, die habe ich mir so eingerichtet. Und wenn ich am Schreibtisch sitze, passt das auch so mit den Armen, dass die sanft aufliegen, dass es mir nicht die Schultern so hoch drückt, weißt du, dass ich einfach beim Tastaturschreiben die Arme entspannt liegen und der Tisch nicht so hoch ist, dass es mir die Schultern hochdrücken würde oder auch nicht zu tief, dass ich mich runterbeugen muss. Das ist für mich wichtig. Dann das mit dem externen Bildschirm hatte für mich die höchste Priorität. Dann habe ich am Bildschirm auch noch, also ich habe einen speziellen Bildschirm, der hat Low Blue Light, also ein niedrigeres Blaulicht. Und ich habe sogar nochmal die Helligkeit am Bildschirm und den Blaulichtanteil selber nochmal runter reduziert. Das hilft auch nochmal neben der Brille. So, das sind so die Top-Sachen. Und natürlich das Idealste, ich glaube, das hast du auch, ne, einen Stehschreibtisch. Ich finde, das Investment in einen Stehschreibtisch ist das Beste, was man tun kann, wenn man an einem Arbeitsplatz gebunden ist, wie wir jetzt. Ich glaube, du hast auch einen Stehschreibtisch. Und Ich habe mir noch eingeredet damals, ich habe mir so einen Stehschreibtisch gekauft, den musst du mit der Hand hochkurbeln. Und ich habe mir eingeredet, ich mache das immer, weil das ein cooles Workout ist. Ich war so gegen Technik. Und ich habe aber gemerkt, jetzt in den letzten 3-4 Jahren, wo ich den Stehschreibtisch hatte, dass das nicht die Realität ist, dass ich dann tatsächlich eher einen starken Widerstand habe, den Schreibtisch hochzukurbeln. Und ich habe jetzt mit dem Umzug ins Haus, habe ich einfach mal investiert in Schreibtischfüße quasi, die sich selber hoch und runter verstellen. Das heißt, das passiert jetzt per Knopf. Das Schöne ist, ich bringe viel mehr Variabilität in Stehen und Sitzen rein und habe nicht mehr diesen Widerstand zu kurbeln. Das war noch was sich jetzt verändert hat.
Was ist deiner Meinung nach so die beste Sitzposition? Gibt es da eine?
Boah, ist schwer im Podcast zu beschreiben, ne? Aber im Endeffekt auch ein Posten-Schreibtischstuhl, der deinen ganzen Rücken quasi abdeckt. Früher gab es immer nur so diese kleinen Mini-Rückenlehnen. Da bist du überhaupt nicht gut geschützt, wo du eine Lenden, also für den unteren Rücken eine Stütze nochmal extra hast, dass du nicht zu sehr irgendwie wegkippst, ne, wo du die Sitzneigung verstellen kannst, so ein bisschen leicht nach vorne geneigt ist manchmal gut, so dass du auch da ungefähr einen rechten Winkel oder mehr auch in den Kniegelenken hast. Auch das hat auch immer was mit dem Thema Lymphe zu tun, dass der Abfluss da gewährleistet ist. Und für manchmal, ich finde es sogar gut, eine Kopfstütze auch zu haben, so für zwischendrin, dass man da auch mal die Muskulatur entlasten kann. Also auch beim Bürostuhl, da darf man schon auch ruhig ein bisschen mehr investieren, dass das passt. Ne? Auch da Armlehnen.
Okay, ich bin da eher Typ, die beste Sitzposition ist einfach die nächste. Also einfach, ich habe auch einen sehr minimalistischen Stuhl, der mir sehr viel Freiraum lässt. Und ich sitze da in allen möglichen Positionen drauf. Also im Moment sitze ich im Schneidersitz, manchmal stehe ich quasi drauf in der tiefen Hocke, dann manchmal knie ich mich drauf.
Schnell für einen Stuhl.
Also ich bin einfach der Meinung, man sollte häufig wechseln. Das ist das Wichtigste.
Geil. Ja. Ja, siehst du mal, was die Perspektiven sind, ne? Das ist einmal derjenige, der geprägt ist von klaren Vorgaben im Rahmen der Arbeitsplatzergonomie und derjenige, der einfach ausprobiert und spielt. Du musst mir nachher mal ein Bild von deinem Bürostuhl schicken.
Du wirst mich wahrscheinlich erstmal zusammenscheißen. Das hat nichts mit Ergonomie zu tun.
Ja, aber
den habe ich buchstäblich mal auf eBay gekauft. Vor 6-7 Jahren. 20 Euro.
Ja. Ja, ich glaube so, das zum Thema Büroarbeitsplatz. Ach so, was wir beide auch haben, und da haben wir auch dasselbe, das ist die Erdungsmatte. Finde ich auch einfach sehr gut. Erdung ist einfach ein Thema, was auch natürlich umstritten ist, aber für mich auch einfach ein sehr gutes Gefühl gibt. Und wir haben hier quasi einfach auf dem Arbeitsplatz als Arbeitsplatzunterlage eine Erdungsmatte liegen. Und das finde ich auch sehr sinnvoll.
Ich würd gar nicht sagen umstritten. Also ich habe auch vor kurzem mich mal ein bisschen wieder in die neuesten Studien dazu eingelesen. Es wird wenig dazu geforscht, aber es ist eigentlich sehr durchgehend positive Effekte. Und Es ist gut beschrieben. Es gibt auch immer mehr Sportler, die darauf setzen, oder ganze Teams, die damit ausgestattet werden. Auch das kann schon einen Beitrag auch zur Gesundheit leisten.
Ich
merke das vor allem, wenn ein Gerät lädt. Also ich habe ja trotzdem auch einen Laptop, wenn ich jetzt mit einer Hand, also wenn er lädt und ich habe eine Hand auf dem Laptop und die andere auf der Erdungsmatte, dann spüre ich das tatsächlich.
Mhm. Oh, krass.
Wie der Strom durch mich durchläuft.
Und das kannst du auch messen mit so einem, ich glaube, das heißt Voltmeter. Das habe ich auch hier. Und der Unterschied ist krass von elektrischer Spannung, wenn eben der Laptop, also bei mir steht der Laptop daneben und ist an einen externen Bildschirm angeschlossen. Und wenn der Laptop aber lädt, die Spannung, die von ihm ausgeht, wenn man ihn berührt, also so, der steht ja zum Glück frei von mir, aber das ist krass, wie sich das verändert, wenn der dann nicht am Netzteil steckt, wenn er nur auf Akkubetrieb läuft. Und da das ist schon intensiv, was da auch durchgeht an elektrischer Spannung. Und vielleicht zum Thema Erdungsprodukte, da können wir gleich noch kurz anknüpfen. Wir haben die am Büroarbeitsplatz. Ich habe die aber auch im Bett quasi. Also wir haben das Spannbettlaken und von unserem Partner, TZ Gesundheit. Thomas Zimpfer war ja auch schon im Podcast und ist Heilpraktiker und hat selber mal diese Produkte entwickelt, einfach aus der Praxis heraus. Das finde ich immer cool. So wie Lichtblock, der Daniel Sendker, das auch aus seiner Praxis seine Produkte entwickelt hat. So wirklich Menschen, die sich einfach tagtäglich mit Gesundheit beschäftigen und die Produkte testen. Und die haben diese Erdungsprodukte entwickelt und die haben jetzt neu auch nochmal die Variante vom Spannbettlaken fürs Bett. Das testen wir auch gerade. Joshua, du hast das auch. Und das ist einfach eine sehr hochwertige Qualität. Ist einfach auch direkt an die Erdungsbuchse angeschlossen vom Haus. Das hat nichts mit dem Stromkreislauf zu tun, sondern nur mit dem Erdungskontakt. Ja, also das ist auch bombensicher. Und das fühlt sich für mich immer wieder richtig und gut an. Meine Partnerin Aileen kann das noch besser beschreiben, weil die geht ohne Erdungslaken, geht die nicht ins Hotel oder irgendwo anders hin. Die verlässt ohne Erdungslaken nicht das Haus, wenn sie irgendwo anders geht.
Ach krass.
Also weil sie schwört da richtig drauf. Sie sagt, sie ist morgens halt mit Erdungslaken, ist sie viel geräderter und viel müder, als wenn sie eben Erdungslaken hat. Dann kommt sie viel besser raus, ist weniger so durchgespült einfach mal, sondern einfach viel, viel fitter.
Ich glaube, das waren so die wichtigsten Tools tatsächlich. Oder fällt dir noch was ein?
Es gibt bestimmt noch mehr so insgesamt. Aber was mir einfach nochmal bewusst geworden ist, vielleicht auch so neben der ganzen Technik, und da hatten wir ja auch schon öfter mal Videos dazu, neben der ganzen Technik hat für mich einfach immer mehr, ich glaube, das nennt man dann Feng Shui, ne? Einfach so die Einrichtung, die Gestaltung, so das Leben und die Liebe, die man seinem Zuhause auch einhaucht, einfach eine wichtige Funktion und eine wichtige Rolle. Also das fängt bei Pflanzen an. Ich finde, eine gute Wohnung, ein Haus braucht Pflanzen und auch echte Pflanzen. Ich finde halt viel Holz macht für mich persönlich einen krassen Unterschied, weil ich einfach sehr hohes Bewusstsein dafür habe. Und wir haben uns zum Beispiel auch einen Esstisch machen lassen, komplett aus einem ganzen Baum quasi. Nee, also nicht ein ganzer Baum, ein Teil von einem Baum. Und das irgendwie zusammengeklebt oder zusammengeleimt ist. Der hat für mich eine ganz tolle Energie. Wenn ich daran esse, sehe ich die Maserungen und die Linien und es ist wie meditativ. Also das ist was mir jetzt nochmal neu bewusst geworden ist, viel mehr Holz zu verwenden. Und das kann man sich ja irgendwie immer reinholen durch bessere Möbel oder ja, man holt sich einfach mal einen Birkenstamm ins Haus, nutzt den als Nachttisch oder verschiedenste Dinge, kann ja jeder auch machen.
Ich habe mich vor einiger Zeit, als ich hier frisch eingezogen bin, auch mal mit dem Thema Feng Shui auseinandergesetzt. Habe auch gemerkt, also so sehr interessiert es mich jetzt gar nicht. Eine Grundregel habe ich aber gelernt, und zwar, dass wir einfach in den meisten Haushältern heutzutage viel zu viele Ecken und Kanten haben und zu wenig runde Gegenstände.
Mhm.
Und ich habe dann quasi mal jemanden gefragt, der sich auch so ein bisschen damit auskennt, gemeint, hey, eigentlich, wenn du dich nicht wirklich damit auseinandersetzen willst, wird es trotzdem was Gutes tun. Schau, dass du einfach ein paar runde Dinge in deine Wohnung holst. Sind es für mich zum Beispiel meine Lichtblock, diese Ringlichter oder auch die Kugel von Beyond Matter, die treffen das ganz gut. Das auch so als kleiner praktischer Tipp.
Ja, das ist voll gut. Das haben wir ja auch bedacht. Wir haben zum Beispiel einen runden Esstisch gewählt, statt einen eckigen. Also der ist dann rund, der Baum. Und ich habe hier an meinem Arbeitsplatz im Büro ist auch alles eckig. Das heißt, ich habe mir noch so runde kleine Beistelltische geholt und einen runden Teppich, auf dem ich noch stehe. Ich hab das auch irgendwo aufgeschnappt. Ich glaube, durch Aileen, sie hat sich sehr damit befasst. Das macht Sinn. Ich glaube, das macht auch was mit Kreativität. Ja, ich glaube einfach dran.
Ja, ich finde, da gibt's auch nichts irgendwie, wo man sagen könnte, da glaube ich dran oder glaube ich nicht dran. Also das ist ja einfach logisch, dass unser Wohnumfeld, je harmonischer es wirkt, einen Einfluss auf uns hat.
Ja, Ich glaube, die Moderne ist halt sehr clean und sehr geradlinig und wenig verschnörkelt. Aber Natur ist ja oft auch einfach verschnörkelt. Deswegen Pflanzen, runde Formen. Selbst mein Untersteller für die Teetasse hier ist einfach eine kleine Baumscheibe. Und das sind so Details, wenn ich das sehe, dann freut sich was in mir. Wenn ich auf diese Baumscheibe hier gucke, das ist mies, da werde ich gleich ganz ruhig. Oder wenn ich hier auf, ich habe auch so, ich mag diese Himalaya-Steinsalzlampen, die waren ja früher mal modern. Ich stehe da immer noch drin.
Mhm, ich mag die auch total gerne.
Ja, so ein Salzkristall stehen sehe, das ist einfach, ja, das ist meditativ. Genau sowas brauchen wir. Cool. Ist doch ein gutes Ende, oder?
Ja. Ich danke dir für all die Einblicke in dein eigenes Leben gerade. Die vielen Tipps, Martin. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Podcast-Episode. Auf Wiedersehen.
Okay, tschüss.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir nun unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche, dein Schnell-Einfach-Gesund-Team.